Also, stell dir mal vor, du sitzt in einem völlig überfüllten Raum.
Oh ja, das kennt man.
Genau. Überall um dich herum sind Menschen, die Gesichter rot angelaufen, die Stimmen überschlagen sich irgendwie.
Und die Lautstärke, die steigt gefühlt von Minute zu Minute.
Absolut. Alle haben den Mund offen, aber niemand hat die Ohren offen. Also jeder sendet, aber niemand empfängt.
Ja, das ist leider die Realität. Wenn uns das digitale Zeitalter nämlich eines gelehrt hat, dann doch, dass permanentes Reden, also dieses ständige Senden, nicht im Ansatz dasselbe ist wie ein echtes Gespräch.
Eben, wir kommunizieren ununterbrochen und, naja, verstehen uns doch irgendwie immer weniger.
Richtig.
Und genau da setzen wir heute an. Wir haben nämlich für unsere heutige Analyse einen extrem spannenden Text vorliegen.
Ein wirklich sehr präziser Text.
Ja, er stammt aus dem Blog Neuronensturm, wurde am 30. August 2026 von Kurt Ouveur veröffentlicht und der Titel ist Notabene, das gute Gespräch.
Ein toller Titel, ja?
Finde ich auch. Und die Mission heute, die ist ganz klar. Wir betrachten das nicht als so eine, naja, Liste netter Höflichkeitsfloskeln,
Nee, absolut nicht.
sondern quasi als intellektuelle Überlebensstrategie. Wörl stellt nämlich ganz pragmatisch fest, dass eine ja hingeworfene Antwort noch lange kein Beweis dafür ist, dass überhaupt zugehört
Ach,
wurde.
das ist der Knackpunkt. Wörl beschreibt sehr treffend diese Mechanik der Eskalation, also wie aus verschiedenen Meinungen rasend schnell böswillige Unterstellungen werden.
Genau das hat mich sofort gepackt. Er benutzt dann nämlich diesen einen Begriff, kleine Sprengsätze.
Ah ja, die Sprengsätze.
Ja, das ist so passend. Er meint damit diese einzelnen, oft vielleicht unglücklich gewählten Worte in einem Satz, an denen sich dann, das Gegenüber genüsslich aufhängt.
Richtig, man ignoriert dann das gesamte Argument des anderen.
Absolut. Und stattdessen zündet man diesen kleinen rhetorischen Sprengsatz, nur um das Gespräch zuverlässig zu beenden.
Und genau deshalb schauen wir uns heute diese 12 einfachen Gebote für ein gutes Gespräch aus seinem Text an.
Quasi als Werkzeugkasten für dich, um anstrengende Diskussionen im Alltag in echte Aha-Momente zu verwandeln, ne?
Genau. Aber bevor wir darüber sprechen, wie wir diskutieren, müssen wir erstmal klären, mit welcher Einstellung wir überhaupt in so ein Gespräch gehen.
Ja, das ist ja oft das Schwierigste.
Absolut. Wörl verlangt da nämlich zunächst eine, wie er es nennt, gefährliche Übung.
Gefährlich?
Ja. Er sagt, wir müssen den beunruhigenden Gedanken zulassen, dass der andere, tatsächlich recht haben könnte.
Uff, ja, das klingt total simpel, aber neurologisch gesehen ist das ja purer Stress.
Ganz genau. Wörkel fasst das in seinen ersten Regeln zusammen, also Regel 1, 5, 6 und 7. Das sind sozusagen die Regeln des Wohlwollens.
Okay.
Regel 1 besagt, jeder hat das Recht auf die absolut wohlwollendste Auslegung seiner Worte.
Aha. Und die anderen drei?
Bei den Regeln 5, 6 und 7 geht es darum, dass es nicht auf die perfekte Wortwahl ankommt, sondern darauf, verstanden zu werden.
Man soll die Leute also nicht beim genauen Wortlaut packen.
Richtig. Man soll das ernst nehmen, was der andere gemeint hat, und niemals über bloße Worte streiten, sondern über die Probleme dahinter.
Okay, dröseln wir das mal auf. Das ist ja, das ist so, als würde man Tennis spielen.
Tennis. Okay, erklär mal.
Naja, viele Leute, die in Diskussionen gehen, die dreschen den Ball einfach nur dem Gegner voll ins Gesicht, oder? Also die beharren auf diesem einen exakten Wortlaut, nur um einen Punkt zu machen.
Ja, das sieht man ständig, vor allem im Internet.
Genau. Aber Wöll sagt ja eigentlich, wir sollen den Ball so zurückspielen, dass das Spiel überhaupt weitergeht. Also, dass wir den Sinn des Gesagten suchen und aufnehmen, damit der Ballwechsel, sprich das Gespräch, am Leben bleibt.
Was hier wirklich faszinierend ist, das erfordert natürlich einen enormen intellektuellen Großmut.
Großmut, ja, das ist ein gutes Wort dafür.
Es bedeutet nämlich, dass wir dem anderen grundsätzlich zutrauen müssen, überhaupt etwas Vernünftiges meinen zu können, selbst wenn er es ungeschickt ausdrückt.
Ja, das ist ein echter Paradigmenwechsel. Okay, wenn wir diese wohlwollende Einstellung jetzt verinnerlicht haben, also diesen Großmut, wie verhalten wir uns dann konkret, wenn wir völlig unterschiedlicher Meinung sind? Wir betreten quasi die Arena.
Da kommt direkt Regel 2 ins Spiel. Und die ist super wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden. Nur weil man jemanden zu verstehen sucht, heißt das laut Wörler noch lange nicht, dass man sein Verhalten oder seine Ansichten in irgendeiner Form billigt.
Ah, das Verstehen von dem Zustimmen trennen.
Exakt. Verstehen ist ein Werkzeug der Erkenntnis, keine moralische Kapitulation. Du kannst sagen, ich verstehe deine Logik, aber ich lehne sie fundamental ab.
Das nimmt total viel Druck raus, weil ja viele Leute Angst vor dieser, naja, Kontaktschuld haben, ne?
Richtig. Diese Angst hemmt so viele gute Gespräche. Und dann gibt Wörl noch zwei weitere, sehr klare Spielregeln für die Arena vor, nämlich Regel 3 und 4.
Schieß los.
Regel 3 ist die Pflicht zur Kürze. Wer das Recht fordert, ausreden zu dürfen, der hat gefälligst die Pflicht, sich kurz zu fassen.
Sehr sympathisch. Da fallen mir direkt ein paar Meetings ein, wo das helfen würde.
Oh ja, wem nicht. Und dann kommt Regel 4, die Bedingung für Einsicht. Man soll im Voraus sagen, unter welchen Umständen man bereit wäre, sich überzeugen zu lassen.
Wow, okay, warte. Hier wird es wirklich interessant.
Findest du?
Ja, absolut. Das ist doch im Grunde die wissenschaftliche Methode, aber halt angewandt auf unsere ganz normalen Alltagsgespräche.
Ja, das ist ein guter Vergleich.
Ich meine, in der Wissenschaft muss eine Hypothese ja falsifizierbar sein. Wenn ich jetzt in eine hitzige Debatte gehe und im Vorfeld nicht eine einzige Bedingung nennen kann, die meine Meinung ändern würde.
Dann ist es keine echte Diskussion mehr.
Genau, dann bin ich doch überhaupt gar nicht an einem Gespräch interessiert. Eigentlich halte ich dann ja nur einen getarnten Monolog.
Wenn wir das in einen größeren Zusammenhang stellen, dann zwingt uns diese Regel 4 dazu, unsere eigenen Überzeugungen falsifizierbar zu machen. Und das ist extrem mächtig, weil es uns vor unserer eigenen ideologischen Verblendung schützt.
Man baut quasi einen Schutzwall gegen den eigenen Bestätigungsfehler auf.
Richtig. Wer keine Kriterien für sein eigenes Unrechtsein hat, der hat keine Position, der hat ein Dogma.
Okay, also wir versuchen den anderen wohlwollend zu verstehen, fassen uns kurz und machen uns falsifizierbar. Das ist alles super, solange man sich irgendwie noch grün ist. Aber was passiert denn, wenn es ans Eingemachte geht?
Du meinst, wenn Kritik ins Spiel kommt?
Genau, es ist ja total leicht, wohlwollend zu sein, wenn man sich eh einig ist. Wörls letzte 5 Regeln widmen sich ja aber ausschließlich diesem Härtetest. Wie gehen wir mit Kritik um?
Kritik ist für Wörl eigentlich das zentrale Werkzeug. Sie muss laut Regel 8 immer konkret sein. Pauschales Gemotze bringt niemanden weiter.
Klar.
Und Regel 9 besagt, wer sich gegen Kritik immunisiert, also sich quasi unangreifbar macht, der ist schlicht nicht mehr ernst zu nehmen.
Ja, diese Immunisierung, das sieht man ja ständig. Da flüchten sich Leute in so eine moralische Überlegenheit oder winken direkt ab.
Ganz genau. Wörl sagt auch in Regel 10, wir müssen streng unterscheiden zwischen echter Kritik, die ja verstehen will, und reiner Polemik, die das Gesagte einfach nur böswillig umdeutet.
Also was bedeutet das nun alles für dich als Zuhörer? Wir haben jetzt diese Abgrenzung, aber dann kommen Regel 11 und 12 und da musste ich beim Lesen wirklich schlucken.
Ja, die beiden haben es in sich.
Regel 11 sagt, man soll Kritik nicht nur einfach so ertragen, sondern man soll sie aktiv suchen. Und Regel 12, die setzt dem Ganzen ja echt die Krone auf. Jede Kritik ist ernst zu nehmen, selbst die, die in böser Absicht vorgebracht wird.
Richtig, Wörl macht da keine Ausnahmen.
Aber ganz ehrlich, da muss ich jetzt mal reingrätschen. Ist das nicht einfach nur emotionaler Masochismus?
Wieso Masochismus?
Naja, warum sollte ich mir die Zeit nehmen, irgendwelchen böswilligen Trollen zuzuhören, die mich vielleicht sogar im Netz attackieren? Das kostet doch wahnsinnig viel Energie.
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Wörls Begründung dafür ist allerdings rein pragmatisch, gar nicht emotional. Er sagt ganz nüchtern, die Entdeckung eines Fehlers kann uns nur nützlich sein.
Okay, aber wie meint ihr das genau?
Er trennt hier brillant die Emotion von der Information. Stell dir vor, da ist jemand, der hasst, was du sagst. Er kritisiert dich aus den völlig falschen, vielleicht bösartigen Gründen.
Ja, passiert ja andauernd.
Aber wenn er in seiner Wut und Polemik zufällig einen echten Fehler in deinem Denken oder deinen Daten aufdeckt,
dann hat er quasi unfreiwillig meinen Fehler gefunden.
Exakt. Und dann profitierst am Ende nur du davon. Du wirst klüger. Er wollte dich demütigen, aber in Wirklichkeit hat er dir ein kostenloses Lektorat deines eigenen Denkens geliefert.
Wahnsinn! Man schaltet also quasi das emotionale Rauschen des Gegners stumm und extrahiert nur das nützliche Signal.
Genau so ist es. Es ist die ultimative Form der Souveränität in einem Gespräch.
Aber weißt du, Theorie ist das eine. Es ist immer total leicht, solche klugen Regeln für so eine utopische Debattenkultur aufzustellen. Ich frage mich da immer, klappt das auch in der Realität?
Ja, der Praxistest ist entscheidend.
Und genau deshalb haben wir uns mal die Plattform angesehen, auf der dieser Text erschienen ist. Den Blog Neuronensturm. Lebt der Autor diese Regeln eigentlich selbst?
Und ob er das tut. Der Blog ist wirklich ein faszinierendes Biotop für diese Regeln.
Total. Wenn man sich die Seite mal anschaut, das Erste, was auffällt, sie ist komplett werbefrei. Und es gibt absolut keine Bezahlschranke.
Das nimmt schon mal den kommerziellen Druck raus, dieses Heischen nach Klicks.
Richtig. Aber der eigentliche Knaller ist die thematische Bandbreite. Die haben da so eine Tech-Cloud, also diese Schlagwortwolke, und die ist einfach gigantisch.
Ja, das Spektrum ist extrem breit.
Da findest du Bündnis 90 Die Grünen direkt neben AfD. Du hast Philosophie, Quantentheorie, also wirklich alles. Und um das kurz klarzustellen, es wird dort absolute Neutralität bewahrt. Wir weisen hier nur darauf hin, dass diese Seite ein extrem breites, teils eben auch politisch hochbrisantes Spektrum abdeckt. Wir bewerten das nicht. Wir fokussieren uns heute ja rein auf diese Kommunikationsregeln.
Genau. Und weil dieses Spektrum so breit und polarisierend ist, prallen da natürlich unterschiedlichste Weltanschauungen aufeinander.
Eine echte Kollisionszone.
Ja. Und der absolut faszinierendste Fund, den wir auf dieser Seite gemacht haben, ist eine Aktion, die sie dort den Fehlerteufel nennen.
Oh ja, mein absolutes Lieblingsdetail aus der heutigen Recherche. Erzähl mal, wie das funktioniert.
Also, die Redaktion dort erklärt, völlig offen und transparent, dass sie sich als Hobbyprojekt kein professionelles Lektorat leisten kann.
Normalerweise würde man sich ja dafür entschuldigen, ne? So nach dem Motto, bitte verzeiht die Tippfehler.
Richtig, man würde sich immunisieren wollen.
Ja.
Aber sie machen das Gegenteil. Anstatt sich zu schämen, verstecken sie ganz bewusst sprachliche Fehler in ihren Texten.
Echt genial.
Sie machen ein Suchspiel für die Leser daraus. Wer einen Fehler findet, soll ihn direkt dem Betreiber melden. Das ist die perfekte, praktische Umsetzung von Worlds Regeln 11 und 12.
Anstatt sich gegen Kritik zu wehren, wird sie quasi spielerisch herausgefordert.
Genau. Sie nutzen den Drang der Leute, Fehler zu finden, als kollektive Qualitätskontrolle. Du nimmst diesen sogenannten Grammar-Nazis im Netz komplett den Wind aus den Segeln, weil du ja sagst, hey, danke, dass du beim Korrigieren geholfen hast.
Wahnsinn. Es ist echt ein brillanter Schachzug, diese toxische Energie in was Produktives umzuwandeln.
Es zeigt einfach, dass diese 12 Gebote nicht nur theoretisches Geplänkel sind, sondern in der Praxis absolut robust funktionieren.
Ja, und das bringt uns eigentlich auch schon zum Fazit für heute. Also, was kannst du, der uns gerade zuhört, heute mitnehmen? Diese 12 Gebote von Kurt Ovoell, die sind nicht einfach nur Regeln für eine nette Plauderei beim Bäcker.
Nein, überhaupt nicht.
Sie sind wirklich ein hocheffektiver Schutzschild gegen diese ständige Informationsüberflutung und vor allem gegen toxische Debatten. Wer den Sinn hinter den Worten sucht und Kritik quasi als kostenloses Lektorat des eigenen Denkens sieht,
der geht am Ende aus jedem Gespräch als Gewinner hervor. Absolut.
Ganz genau. Aber bevor wir dich heute entlassen, möchte ich dir noch einen abschließenden, vielleicht etwas provokanten Gedanken mit auf den Weg geben.
Oh, da bin ich gespannt.
Wöls wendet diese ganzen Regeln ja auf das Gespräch mit anderen an, ne? Also wie wir im Außen kommunizieren.
Richtig.
Aber überleg mal, was würde passieren, wenn du Regel Nummer 1, also das Recht auf die absolut wohlwollendste Auslegung der Worte, ab heute mal auf deinen eigenen inneren Monolog anwendest?
Das ist ein starker Gedanke.
Oder? Wie soll sich das Gespräch verändern, das du jeden verdammten Tag mit dir selbst führst, wenn du dir selbst intellektuellen Großmut gewährst, wenn du bei dir selbst nicht mehr nach kleinen Sprengsätzen suchst?
Das würde vermutlich sehr viele innere Konflikte entschärfen.
Definitiv. Das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, finde ich. Denk da mal drüber nach. Wir danken dir fürs Zuhören bei dieser wirklich intensiven Analyse und freuen uns schon, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder tief in die Materie stürzen. Mach's gut.